Differenzen zwischen Ehepartnern werden oft als Bedrohung für das Eheglück gesehen. Aber es wird wohl kaum zwei Menschen geben, die so vollkommen zueinander passen, dass schon die anfängliche Liebe und das Verliebtsein zueinander automatisch zu einer lebenslänglichen Eheharmonie führen wird. So gesehen müssen wir einfach feststellen, dass ein normales Ehepaar nicht ohne Differenzen leben wird. Und Eheglück ist eben nur dort zu erwarten, wo die Ehepartner es gelernt haben und am Lernen bleiben, immer weiter lernen, diese Differenzen zu überwinden oder zu harmonisieren. Stellt euch bitte mal ein Orchester vor. Wenn die jetzt, wenn alle Instrumente die gleiche Melodie spielen würden, da wird's ja für den Zuhörer langweilig sein. Um Harmonie zu erzeugen, müssen es verschiedene Instrumente sein und die Instrumente brauchen auch eine verschiedene Melodieführung. Das Orchester muss dann die verschiedensten Instrumente sorgfältig stimmen, um einen sauberen Orchesterklang zu bekommen. Und dann probt man regelmäßig und fleißig stundenlang. Ja, und nach harter Probenarbeit kommt es zur angestrebten Harmonie. Soll das nicht auch für die Ehe zutreffen? Unsere Unterschiedlichkeiten, die können zur gegenseitigen Bereicherung sein und dienen, wenn wir gelernt haben, sie zu harmonisieren. Es kommt also darauf an, Differenzen zu harmonisieren. Und das bedingungslose und selbstlose Ehegelübde erfordert, dass man sich große Mühe gibt, die Spannungen, die aufgetreten sind und die immer wieder auftreten, zu überwinden und so zu harmonisieren. Wenn das in der Ehe immer wieder geübt wird, darf man erfahren, das haben wir auch schon erlebt, dass nach überstandenen Differenzen, nach überwundenen Differenzen das gegenseitige Verhältnis sogar vertieft und bereichert wird. Also denkt immer wieder, wenn Differenzen, Spannungen in eurer Ehe auftreten, denkt ans Orchester und habt im Hinterkopf, ach ja, ich muss harmonisieren. Dann haben wir schon den ersten Schritt gewonnen. Ja, ich habe heute den Teil, den, ich sag mal eher den negativen Teil. Letztes Mal hatte ich den positiven Teil, durfte positive Hilfen mit euch durcharbeiten und heute muss ich mich mit den negativen Dingen rumschlagen. Ich möchte heute die Ursachen für Konflikte behandeln. Mein Mann ist so lieb und wird die Folie immer ein bisschen weiter rücken und möchte dann dabei von außen nach innen vorgehen. Also ganz von außen beginnen und dann immer mehr ins Zentrum des ehelichen Miteinanders fortschreiten. Das erste, Konflikte entstehen dadurch, dass die Partner ein unterschiedliches Wesen haben. Nicht nur, dass sie Mann und Frau sind und von daher schon verschieden sind, sondern dass sie auch einfach von ihrem Wesen her noch ganz unterschiedlich sind. Der eine ist volle Energie. Es treibt ihm immer dazu, etwas Neues zu unternehmen und zu entdecken. Und der andere ist in seinem Wesen ruhiger und gelassener und bleibt lieber zu Hause und liest gern ein gutes Buch oder hört eine Schallplatte. Ja, schon da kann es zu Differenzen kommen. Ich kenne da jetzt ein Ehepaar oder ein Paar, muss ich sagen, das darunter stark gelitten hat. Ja, der eine immer, wir wollen das unternehmen und das, und der andere wollte daheim bleiben. Dann haben sie sich auseinandergelebt. Der eine ist halt dann gegangen, der andere ist daheim geblieben. Sie haben vergessen, ihre Wesensunterschiede zu harmonisieren. Ein weiterer Konflikt kann dadurch entstehen, dass die Partner ganz unterschiedliche Ausbildung oder berufliche Unterschiede, also berufliche Ausbildung hinter sich haben oder eben auch die Berufe verschieden sind. Ich nenne da jetzt ein ganz drastisches Beispiel. Wenn ein Bauer eine Krankenschwester heiratet, dann wird er nirgends Bazillen sehen und sie wird überall Bazillen sehen. Ja. Oder ein Angestellter mag nach seinen Arbeitsstunden frei von Verantwortung sein, aber wer dann sein eigenes Geschäft hat, der zählt keine Arbeitsstunden. Und da kann es dann auch zu Konflikten kommen. Ein dritter Bereich, ich nenne jetzt die ganz draußen nur so, also überblicksmäßig, Konflikte, die durch unterschiedliche Erfahrung im Elternhaus entstehen. Glaubt, damit haben wir alle zu tun. In dem einen Elternhaus ist man gewohnt, früh schlafen zu gehen und früh aufzustehen. Im anderen Elternhaus geht man spät schlafen und steht spät auf. Der eine will jetzt schlafen, der andere will noch ein Buch lesen. Und wenn jeder seine Gewohnheiten in seiner eigenen Ehe durchsetzen will, wird es mit Sicherheit Probleme geben. Ich denke da auch daran, dass es in einer Familie rein nur um die Arbeit gegangen ist. Da hat man von morgens bis abends nur die Arbeit im Kopf, war so richtig eben so Leistungsmensch. Und in der anderen Familie, da hat man auch Sinn für das Schöne gehabt, vielleicht musiziert oder gern mal das Theater besucht. Wenn dann so konträre Typen zusammenkommen, dann gibt's auch Konflikte. Ja? Einer wird ganz gewiss immer unbefriedigt sein. Oder wenn in der einen Familie auf strikte Ordnung und Sauberkeit geachtet worden ist und in der anderen Familie, da war man großzügiger, da hat man übers Durcheinander halt mal hinweggesehen. Ja, wenn dann solche Partner zusammenkommen, da gibt's Reibereien. Schon wieder liegt das rum und schon wieder, ja. Da gilt's dann auch, diese unterschiedlichen Erfahrungen im Elternhaus zu harmonisieren. Überhaupt entstehen zahlreiche Probleme dadurch, dass das biblische Prinzip des Verlassens nicht bewusst realisiert wurde. Was meine ich damit? Die Bibel sagt ja, so wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Was heißt jetzt dieses Verlassen? Mein Mann hat es ja am ersten Abend ausführlich erklärt. Ich möchte hier ein praktisches Beispiel dazu erzählen. Ein typischer Fall, Gerhard war ein verhätscheltes Muttersöhnchen. Als er heiratete, merkte er bald, dass seine Frau nicht die Absicht hatte, es seiner Mutter gleich zu tun. Gerhard fing an, Vergleiche anzustellen zwischen seiner Frau und seiner Mutter, die natürlich zugunsten der Mutter ausfielen. Die Mutter hatte ihm jeden Morgen 3 bis 4 Mal geweckt, die Kleider hingelegt, das Frühstück bereitgestellt und mit einem genau 3,5 Minuten langen gekochten Ei dann verwöhnt. Dies alles fehlte Gerhard jetzt und verdarb seine Beziehung zu seiner Frau. Ein anderes Beispiel, das wir selber auch erlebt haben, die Mutter wohnt im Haus und der Sohn kehrte nach der Arbeit immer zuerst bei seiner Mutter ein und erzählte ihr, was ihn vom Tag her beschäftigte, während seine Frau einen Stock höher auf ihren Mann wartete. Da gibt's viele Beispiele und wir haben schon manches in der Eheseelsorge erlebt, wie gerade dieses Prinzip des Verlassens nicht verwirklicht wurde und von daher große Ehekonflikte aufgetreten sind. Es ist also ganz, ganz wichtig, Gewohnheiten, Anschauungen, Traditionen von daheim auch zu verlassen, wie eben den Küchentisch von Vater und Mutter. Geschieht dies nicht, ist eine harmonische Ehe schwer möglich. Ein weiterer Konflikt entsteht durch unterschiedliche Einstellung zum Geld. Geld kann zu einem enormen Eheproblem werden. Der eine kommt aus einer reichen Familie, wo man in den Ferien weite Reisen machte und viel Geld ausgab. Der andere kommt vielleicht aus einer armen Familie, wo teure Reisen überhaupt nicht drin waren und wo die viele Arbeit überhaupt wenig Freizeit ließ. In der einen Familie wurde das Sparen großgeschrieben und in der anderen Familie hat man viel Geld ausgegeben. Solche Anpassungsschwierigkeiten sind dann vorprogrammiert. Da ist es auch ganz wichtig für Eheleute dann einen gemeinsamen Nenner zu finden. Für Christen ist es vielleicht dann wirklich leichter, hier einen Konsens zu finden, gerade wenn man weiß, dass das Geld ja nur anvertraute Gabe vom Herrn ist und ich dann mit auch verantwortungsbewusst umgehen soll. Ein weiterer Konflikt entsteht durch falsche Prioritäten in der Ehe. Eine Ehestörung kann deshalb auftreten, weil ein Partner die Prioritäten falsch setzt. Beim Mann wird es wahrscheinlich der Beruf sein, den er an die erste Stelle setzt. Und eine Frau fühlt das sehr und fühlt sich dann oft auch minderwertiger. Und es kann dann sein, dass sie entweder auch verbittert, das Problem haben wir ja schon mal behandelt, oder dass sie sich auch etwas Wichtiges außerhalb der Ehe sucht. Aber nicht nur bei Männern gibt es falsch gesetzte Prioritäten, auch bei Frauen. Ich würde euch jetzt fragen, was meint ihr, welche Prioritäten kann die Frau falsch setzen?
Ich kann Kinder vergöttern.
Genau. Genau. Die Frau kann die Prioritäten so vertauschen, dass sie die Familie vor die Ehe stellt. Ihre Kinder sieht sie dann als primäre Aufgabe, die eheliche Gemeinschaft mit ihrem Mann ist dann sekundär. Dadurch wird ihr Mann vernachlässigt und fühlt sich dann auch vernachlässigt und wird sich dann irgendwo sonst Bestätigung und Zuwendung suchen. Extrem wird die Situation vor allem dann, wenn die Frau die Zuwendung zu ihrem Kind als Partnerersatz anwendet, ja sogar zusammen mit ihrem Kind eine Einheitsfront gegen den Ehemann und Vater bildet. Das muss ich auch sagen, kenne ich auch aus eigener Erfahrung, das tut weh. Aber dieses Verhalten schlägt dann tiefe Wunden in die Ehe und auch in die seelische Entwicklung des Kindes. Und ich habe vor kurzem auf einer Kassette gehört, es ist doch so schön, wenn man weiß, als Ehepaar lebt man vielleicht 50, 60 Jahre zusammen, aber die Kinder, die verlassen einem dann, wenn sie 18, 20, 25 Jahre alt sind. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, die Prioritäten richtig zu setzen und die eheliche Beziehung immer vor der Familie, vor die Familie zu stellen. Ein weiterer Konfliktbereich, wodurch immer wieder dann auch Spannungen auftreten, sind die unterschiedlichen Erziehungsmethoden. Und das kann natürlich auch das eheliche Miteinander belasten, wenn der eine zu streng ist, der andere zu mild und dann gibt es ständig Reibereien oder der eine lässt Fünfe immer gerade sein, setzt sich überhaupt nicht für die Kindererziehung ein und alles ruht auf den Schultern eines Ehepartners. Auch das sind ganz große Konflikte vorprogrammiert. Aber auf diesen Bereich will ich auch nicht näher eingehen, denn wir haben ja vor, vielleicht nächstes Jahr mal ein Erziehungsseminar zu halten. Nun noch drei weitere Punkte, die den ehelichen Kern betreffen. Wo sind die gefährlichen Stellen, die zu Ehekrisen führen und aus der ehelichen Treue locken können? Möchte ich euch wieder fragen zuerst. Was meint ihr? Wo sind so Krisenherde, die das eheliche Miteinander trüben können, wo es zum Nebeneinander werden kann, zum Gegeneinander und wo dann die außerehelichen Verlockungen so stark werden, dass dann oft ein Ehebruch die Folge ist oder die Scheidung eingereicht wird? Das Problem der enttäuschten Erwartungen ist so ein Punkt, der wirklich im Laufe der Ehejahre erst auftreten kann. Die meisten Ehen beginnen, wie Inge so fein gesagt hat, mit großen Hoffnungen, aber mit der Zeit hat man seine Ecken und Kanten kennengelernt und die tägliche Routine, die kann einem dann zur Last werden. Und es wird langweilig. Man hat das biedere Leben satt und dann tritt so ein Hunger nach Vergnügungen und auch das Verlangen nach Selbstverwirklichung tritt wieder ganz neu auf den Plan. Zuerst hatte man an seinem Partner Genüge, sage ich mal. Man war verliebt, man hat alles miteinander gemacht, es war lebendig und fröhlich, abwechslungsreich. Und jetzt auf einmal wird's eintönig und langweilig. Und wenn man dann nicht lernt, miteinander an der Ehe zu arbeiten, Dinge zusammen zu unternehmen, dann wird's zum Nebeneinander. Dann schert der eine in seine Hobbys aus, der andere vielleicht ins gesellschaftliche Leben, der andere vielleicht, ich sag's mal jetzt ein bisschen negativ, obwohl ich es gar nicht negativ verstanden haben will, aber auch in Gemeindeaktivitäten, ja. Einfach Flucht aus der Ehe, weil man sich in der Ehe nichts mehr zu sagen hat, weil's einfach eintönig geworden ist. Ja, da habe ich selber vor kurzem erst so einen tragischen Fall erlebt, wo ein junger Ehemann aus seiner Ehe ausgeschert ist, weil es ihm zu langweilig geworden ist und die Ehe gebrochen hat. Es ist dann schmerzlich, wenn das auch unter Christen passiert. Und ich sehe auch noch eine Gefahr oder zumindest Frühbindungen, also Ehepaare, die besonders früh geheiratet haben, die sind da besonders gefährdet. Wenn man mit 17, 18, vielleicht bis 20 Jahre geheiratet hat und dann später so mit 30 kommt nochmal so der Lebenshunger durch. Ich habe so viel verpasst, ich habe nicht richtig gelebt. Ja, und dann kann das zu enormen Konflikten in der Ehe führen, wenn man nicht gelernt hat, die Ehe auch ein bisschen spannungsreich zu gestalten. Ja, das war das eine Problem. Das zweite geht mit dem einher das Problem der unbeantworteten romantischen Sehnsüchte. Ja, wir Menschen sind auch auf Romantik angelegt. Wir Frauen jetzt halt wieder besonders. Und wenn es auch da dann so eintönig wird und fade und wenn das Ehegespräch abbricht, wenn das mit die Zärtlichkeit abebbt, dann hat die Frau oder auch der Mann das Bedürfnis, außerhalb der Ehe diese Romantik zu erheischen, zu bekommen und sucht einen Flirt oder andere romantischere Beziehungen. Und dann haben wir noch einen Bereich angesprochen, Problem der außerehelichen sexuellen Verlockungen. Wir wissen ja, die Pornografie finden wir auf der Straße. Und wie gesagt, je größer die Frustration in der eigenen Ehe ist, desto versuchlicher wird man für die außerehelichen Angebote. Eheleute, die sich auseinandergelebt haben und sich von ihrem Partner unverstanden fühlen, geben schneller den Verlockungen eines unter Anführungszeichen verständnisvolleren Menschen nach. Und ein weiterer Grund, warum außereheliche Verlockungen gefährlich werden können, ist auch die unbiblische, übermäßig geforderte Enthaltsamkeit. Wir kennen auch Ehepaare, die sich besonders christlich und fromm halten, weil sie die intime Gemeinschaft wenig pflegen und sagen, ach, das ist was fürs Fleisch, aber nicht was für den Geist. Das ist unbiblisch. Aber auf dieses Thema wollen wir dann auch noch eingehen beim nächsten Mal. Und die Ingrid hat jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und mit dem möchte ich meinen Teil abschließen, und zwar die Wirklichkeit der Sünde in der Ehe. Die Sünde in der Ehe ist bittere Wirklichkeit. Ich stelle es bei mir selber oft fest, dass ich mich in der Öffentlichkeit weit mehr bemühe, ein gutes Bild abzugeben, als in den eigenen Reihen, als im eigenen Familienkreis. Da kann ich mich auch ganz schön gehen lassen, ja, das sieht mir ja keiner. Und mein Mann, der muss mir halt tragen. Ja, das ist aber nicht richtig. Ich habe einen Satz gelesen. Menschen, die anderen zum Segen sein wollen, sind für ihre eigenen Familienglieder oft ein Unsegen. Eine Pfarrersfrau kam zum Seelsorger mit der Frage, ich bin gekommen, Sie zu fragen, wie man mit einem Mann, der so vielen zum Segen ist, zu Hause in der Familie leben kann, wenn sich hier seine Ungeduld, Lieblosigkeit und Selbstsucht zeigt. Ja, und das ist genau das, was die Ingrid angesprochen hat, die Sünde, dass der Egoismus immer wieder durchkommt. Ihr habt auch gemerkt, bei all den Konfliktbereichen geht es eigentlich darum, dass mein Ich, mein Egoismus so stark ist und ich meinen Egoismus einfach ausleben will. Das fängt eben bei den Hobbys an oder bei den Gewohnheiten oder bei den Prioritäten. Es geht immer, der Konflikt entsteht immer dann, wenn ich mein Ich ausleben möchte. Ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich mal. Und da ist die Bibel ja ganz realistisch. Sie sagt, aus unserem Herzen kommen böse Gedanken und so weiter. Ja? Und wenn man dann die einzelnen Sünden aufzählt, der Stolz, der Neid, die Eifersucht, die Habgier, der Zorn. Ihr seht, all diese Dinge, die machen eigentlich gemeinschaftsunfähig und Ehe untüchtig. Und mein Mann wird ja jetzt positiv weiterfahren. Er wird uns zeigen, wie aus zwei Egoisten, ja, auch ein, sag mal so, wie mit zwei Egoisten auch eine harmonische Ehe möglich ist. Wenn ihr mal euch die Buchstaben vor Augen führt, Ehe, E-H-E, ja, dann steht der Buchstabe E für Egoist, ja, dann sind das zwei Egoisten, die jetzt heiraten. Und wenn die Egoisten bleiben, dann kann das H in der Mitte zur Hölle werden, dann kann die Ehe Hölle sein, ja, ein Stück Hölle auf Erden. Und aus einer Hölle will man fliehen. Dieses Eheband wird nicht lange halten. Aber wenn aus diesem H das Herr wird, wenn Jesus Christus die Mitte einer Ehe sein kann, dann wird der Egoismus langsam, sage ich, langsam auch abnehmen. Und dann kann auch die Ehe ein Stück H Himmel auf Erden sein. Ja, jetzt wird mein Mann dann weitermachen.
Aber bevor ich das tue, möchte ich vorschlagen, dass wir eine Liedstrophe zwischen singen. Wer gerade einen Vorschlag hat, eine Strophe genügt. Ja, schön, dass ihr gerade das Lied ausgesucht habt. Gottes Liebe ist wie die Sonne. Und ich glaube, wenn es um Bewältigung von Konflikten in der Ehe geht, dann hat das auch mit Gottes Liebe zu tun. Wenn Gottes Liebe uns erfüllt, dann sind wir auch fähig, ein Stück von unserem Egoismus preiszugeben und dann auch Schritte aufeinander zuzumachen und Konflikte wirklich anzugehen. Also Teil 2, römisch, zweitens, Bewältigung von Konflikten. Um Ehekonflikte bewältigen zu können, ist eine ganz wichtige Voraussetzung und Grundlage, eine positive Grundhaltung zur eigenen Ehe zu haben. Was meine ich damit? Eine positive Grundhaltung zur Ehe. Wenn ein Problem auftaucht zwischen zwei Ehepartnern, dann sieht die positive Grundhaltung so aus, dass beide sagen, oder wenigstens einer von den beiden ganz energisch sagt, wir werden dieses Problem mit Gottes Hilfe lösen. Wir werden uns davon nicht ins Bockshorn jagen lassen. Wir wissen jetzt vielleicht noch nicht, wie wir es lösen werden, aber wir werden es schaffen, wir werden es lösen. Kein Problem ist so groß, dass es unsere Ehe zerstören kann. Wir werden es lösen. Eine positive Grundhaltung zur Ehe. Das heißt, die Einstellung zu einem Problem kann wichtiger sein als das Problem selbst. Wie stehe ich zu auftretenden Problemen in der Ehe? Lasse ich mich gleich entmutigen? Resigniere ich sehr schnell? Oder fange ich an, nach der Lösung zu suchen, weil ich weiß, es gibt eine Lösung für das Problem. Es wird mich nicht letztlich kaputt machen können. Meine Frau und ich, wir haben einen Ausdruck in unserer Ehe, den kennen wir beide gut, der heißt Flucht nach vorn. Das sage ich immer wieder, wenn irgendwie eine Schwierigkeit auftreten will. Silvia, es gibt nur Flucht nach vorne. Flucht nach hinten rückwärts gibt es nicht. Ehescheidung kommt für uns nicht in Frage. Das wollen wir aus unserem Gedanken und aus unserem Sprachgebrauch völlig streichen, das Wort Scheidung. Das hat in unserem Sprachgebrauch nichts zu suchen. Ehescheidung kommt nicht in Frage, das haben wir völlig ausgeklammert. Damit wollen wir uns gedanklich nicht abgeben, sondern für uns heißt ein auftretendes Problem, das ist eine Herausforderung, die es zu lösen gilt. Es gibt Flucht nach vorne. Wir müssen ran an das Problem. Nicht verstecken, nicht zurückziehen ins Schneckenhaus, nicht irgendwie ausweichen wollen, sondern ran an die Buletten, ran an die Probleme, Flucht nach vorne. Eine positive Grundhaltung zur Ehe. Scheidung kommt nicht in Frage. Wir wollen miteinander alt werden und die Probleme sind zu lösen. Auch hartnäckige, schwerwiegende, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber sie sind zu lösen. Wir brauchen diese positive Grundeinstellung zu unserer Ehe. Das haben heute viele Paare nicht, vor allem viele junge Paare nicht. Und wenn dann die Verliebtheit vorbei ist und die ersten Probleme auftreten, dann laufen viele junge Paare heute auseinander. Ihr wisst ja, die meisten jungen Ehen werden geschieden. Und da hat man nicht gelernt, sich darauf einzustellen, Probleme werden kommen, man ist mit rosaroter Brille in die Ehe gegangen und man hat nicht diese positive Grundhaltung gehabt, dass man gesagt hat, wir werden die Probleme meistern. Wir zwei zusammen, und wie schön, wenn es Christen sind, die sagen können, wir haben noch jemanden in unserer Mitte, wir sind zu dritt, eine zweifache Schnur reißt nicht und eine dreifache hält, wie es im Predigerbuch heißt, wir werden das miteinander schaffen. Das Wichtigste, eine positive Grundeinstellung zur Ehe. Wir werden miteinander alt werden, wenn Gott es will, aber an uns soll es nicht liegen. Zweitens, um Konflikte bewältigen zu können, braucht man die Kunst, miteinander Probleme zu besprechen. Probleme besprechen ist gar nicht so einfach. In einer Ehe sollten alle auftretenden Probleme miteinander besprochen werden können. Da soll es nichts geben, worüber man nicht reden kann miteinander. Wenn ein Ehepartner sich mit etwas herumquält, das er nicht mit seinem anderen Partner zu besprechen wagt, dann ist das Eheverhältnis schon ein Stück weit getrübt. Daher sollten die Partner bemüht sein, füreinander ganz durchsichtig zu sein und zu bleiben. Nur dann ist und bleibt die Ehe gesund. Offenheit, Durchsichtigkeit, keine Geheimnisse voreinander. Ja, wie mache ich das? Probleme, die auftauchen, besprechen mit dem Partner. Da brauche ich den richtigen Augenblick. Es ist sicherlich falsch, wie wir es vorhin im Anspiel gesehen haben, Probleme in ohnehin gereizter Stimmung anzuschneiden. Das ist ein Fehler, den ich auch an mir entdeckt habe. Ich habe mir meistens den denkbar schlechtesten Augenblick ausgesucht. Wenn sowieso schon irgendwas schiefgelaufen ist, dann habe ich noch zwei, drei andere Dinge gleich mit dran gehängt, gell, und noch eins draufgegeben und so weiter. Das ist keine gute Besprechmethode von Problemen, sondern man sollte sich natürlich einen Augenblick aussuchen, wo Harmonie da ist, wo ausgeglichene Stimmung da ist. Da muss man vielleicht eine Weile warten. Dazu gehört Selbstdisziplin, dass ich nicht gleich jetzt in meiner negativen Stimmung alles auskippe, den ganzen Kübel, und noch eins draufgebe. Und das heißt auch ganz praktisch nicht, gleich, wenn der Mann von der Arbeit kommt und echt kaputt ist, gleich ihm mit allen möglichen Dingen da nerven, aber auch umgekehrt nicht, wenn die Frau den ganzen Tag die Kinder hatte und ist geschafft, sie mit dem Problem nerven. Da muss man so weise sein, erstmal dem Mann ein ordentliches Essen hinzustellen, und wenn der gegessen hat und hat was im Bauch, ich kann euch sagen, der ist gleich um gerade angenehmer, der ist dann vielleicht wie eine schnurrende Katze und man kann ihm schon die Dinge beibiegen, da hat auch die Frau so ein bisschen ein Gespür, wann sie ihren Mann nehmen kann und wann nicht, und der Mann hat auch das Gespür, wann die Frau drauf ist und wann nicht. Also da ein bisschen praktisch sein. Nicht, wenn die Frau gerade drei knatschige Kinder auf dem Arm hat, sie dann noch mit irgendwelchen Problemen belasten wollen. Das ist einfach Überforderung. Der richtige Augenblick und dann auch der richtige Ton. In der Bibel, da stehen ja ganz großartige Sätze, weise Sätze, mit einer Weisheit, wie sie kein Mensch heute nachmachen könnte. Da heißt in Sprüche 15,1, eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort, das erregt Grimm. Das heißt, für unser Ehegespräch, wo wir Probleme anpacken wollen, in einem linden, in einem milden Ton, kein erregtes, hektisches Geifern, sondern möglichst Emotionen zurückhalten. Ruhig und sachlich reden. Der eine kann es besser, der andere tut sich schwerer damit, aber eine linde Antwort stillt den Zorn und wird sicherlich auch bei dieser Thematik der richtige Ton sein. Differenzen müssen im Geist der Liebe und der Geduld aufgearbeitet werden. Ein dritter Punkt. Wie bewältige ich Konflikte? Wenn nötig, eine dritte Person um Rat und Hilfe bitten. Wir haben das eben schon mal kurz gehört. Wenn ein Konflikt von den beiden Partnern allein nicht zu bewältigen ist, wenn es ein schwererer Konflikt ist, ein schwereres Kaliber, dann sollte eine Person des Vertrauens, die von beiden Seiten akzeptiert wird, hinzugezogen werden. Vorsicht! Grundsätzlich gilt zu sagen, Ehenöte gehen Dritte zunächst mal gar nichts an. Wer Ehenöte ohne Erlaubnis des Partners austratscht, zerstört die Ehe. Da muss man sehr keusch werden und auch nicht der besten Freundin gleich alles um die Nase schmieren oder dem besten Freund. Da muss man aufpassen, was man erzählt. Vielleicht erzählt man heute Dinge, wo man morgen es schon bereut, dass man das überhaupt weitergegeben hat, weil die Sache schon wieder geklärt ist. Aber es gibt Situationen, wo wirklich der Ehepartner einen außerehelichen Gesprächspartner braucht, wo er einen gleichgeschlechtlichen Partner braucht, einen Mann beim Mann oder eine Frau bei der Frau, wo er wirklich Dinge aussprechen kann. Und wenn beide einverstanden sind, dann ist natürlich am besten, dann kann eine Vertrauensperson zugezogen werden und ein Gespräch zu dritt stattfinden. An wen soll man sich da wenden? Da gibt es natürlich kein Patentrezept, aber das könnt ihr von uns nicht anders erwarten. Wir empfehlen natürlich ganz warm Leute zum Gespräch, die nach biblischen Prinzipien raten können. Nicht irgendwelche Leute, die ganz gut reden können oder gesellige Leute sind, sondern Leute, die nach biblischen Grundsätzen raten können. Es gibt auch profane, nichtchristliche Eheberatung. Vielleicht können die auch ein Stück weit weiterhelfen, das will ich nicht abstreiten. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade auch bei psychologischen Beratungsstellen, Eheberatungsstellen, sehr schnell zum Auseinandergehen geraten wird. Das haben wir an mehreren Stellen bitter erleben müssen. Also das kann so sein, das muss nicht so sein, gerade in psychologischen Beratungsstellen oder anderen profanen Eheberatungsstellen. Oder, was wir auch beobachtet haben, dass bei Ehekonflikten dann die Schuld sehr schnell in das Elternhaus zurückgeschoben wurde. Dass die Schuld nicht bei den betreffenden Ehepartnern gesucht wurde, sondern sehr schnell die Mutter schuld war, meistens die Mutter und manchmal auch der Vater. Das sind meine subjektiven Beobachtungen, die müsst ihr nicht unbedingt teilen, aber ich kann nichts dafür, ich habe diese Erfahrungen so gemacht. Und dann ist es doch viel sinnvoller, Menschen zu Rate zu ziehen, die die lebensverändernde Kraft des Evangeliums kennen, die etwas davon wissen, dass Jesus Christus nicht nur ein Menschenleben heil machen kann mit all seinen Verwundungen und mit all den Fehlplanungen und Fehlläufen, die da innen waren, sondern dass er auch eine Ehe wirklich heil machen kann. Dafür gibt es doch auch Beispiele hier unter uns, wo auch die Ehe wirklich durch Jesus, durch die Hinwendung zu ihm, heil geworden ist. Und darum empfehlen wir Menschen, die die lebensverändernde Kraft des Evangeliums kennen, Menschen, die die Geduld und die Liebe Gottes selber an sich kennengelernt haben, die werden viel, viel zurückhaltender sein mit Appellen zur Scheidung oder räumlichen Trennung und all diesen Dingen. Das kann hier und da mal nicht anders gehen, aber in der Regel gibt es andere Wege und vom Evangelium her Hilfe. Darum empfehlen wir selbstverständlich christlich-biblische Eheseelsorge. Das muss nicht ein hauptberuflicher Pastor sein oder Pfarrer oder Missionar oder Prediger. Das kann auch einer sein, der so im Beruf steht und aber eine Gabe hat in diese Richtung. Ein vierter und letzter Punkt hier unter diesem Bereich: Konfliktbewältigung in der Ehe ist nur möglich, wenn die Partner bereit sind, Vergebung zu praktizieren. Das leuchtet uns sicher allen ein, das ist das A und das O. Vergebung praktizieren. Erinnert ihr euch noch, was Silvia letztes Mal sagte? Die zwei wichtigsten Sätze in einer Ehe: Ich liebe dich und vergib mir bitte. Die zwei wichtigsten Sätze in einer christlichen Ehe, vielleicht in der Ehe überhaupt. Überall da, wo Menschen eng zusammenleben, gibt es Konflikte. Das geht nicht anders. Wir sind Menschen, wir haben unsere Reibungspunkte. Es gibt Konflikte. Am Arbeitsplatz, in der Verwandtschaft, in der Familie und wo lebt man am engsten zusammen? In der Ehe, Tag und Nacht, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr mit dem gleichen Partner zusammen. Es entstehen Reibungsflächen, es gibt Konflikte. Ich möchte ein praktisches Beispiel erzählen. Da ist ein Mann und er hat mit seiner Frau 4 Kinder zusammen. Er ist ein sehr strebsamer Typ, er hat Kraft, er arbeitet im Beruf und zusätzlich zum Beruf betreibt er noch eine Landwirtschaft mit Anbau von einer bestimmten Fruchtsorte und investiert alle Zeit, Freizeit und Kraft in die Arbeit. Er will es so etwas bringen, er will, dass es der Familie materiell besser geht. Und die Frau hat die 4 Kinder recht kurz hintereinander geboren, innerhalb von 5 Jahren 4 Kinder. Und dann dazu diese ungeheure Forderung des Mannes, komm mit aufs Feld, wir müssen arbeiten, wir haben gesät und jetzt muss die Ernte rein und so weiter. Einige Jahre später ist die Frau am Ende mit ihrer Kraft und erleidet einen schweren Nervenzusammenbruch, muss Monate in der Klinik verbringen und kommt nach Hause nur noch mit halber Kraft. Eine gebrochene Frau. Durch diese Erfahrung entstehen viele Konflikte in dieser Ehe und die treiben letztlich beide Partner zu Jesus Christus hin. Das ist eine christliche Veranstaltung, eine Evangelisation und beide kommen zum lebendigen Glauben an Jesus. Vorher waren sie getaufte und konfirmierte Heiden, aber dann wurden sie lebendige Christen. Jesus kam in ihr Leben. Und nun erkennt der Mann, was er falsch gemacht hat. Er erkennt seine große Mitschuld an dem jämmerlichen Zustand seiner Frau. Und er bittet seine Frau um Vergebung für seine harte Haltung, einfach für seine fehlende Rücksicht, für sein fehlendes Einfühlungsvermögen, was er in ihrer Gesundheit angerichtet hat. Er bittet um Vergebung. Nun, was bedeutet es für die Frau konkret, in dieser Situation zu vergeben? Ihre Gesundheit ist ein Stück weit ruiniert. Sie weiß, ihr Mann hat da große Verantwortung und er bittet sie nun, ihr zu vergeben. Ich habe dieses Ehepaar vor Augen. Ich weiß, dass das so passiert ist, wie ich es jetzt erzähle. Das bedeutete für diese Frau, jetzt ihrem Mann dieses schwere Unrecht zu vergeben, worunter sie jahrelang so gelitten hatte, was sie auch in sich reingefressen hatte, was sie krank gemacht hatte, an Seele und Körper, wahrscheinlich war die Reihenfolge so, an Seele und Körper krank geworden. Was bedeutete das jetzt für die Frau, ihrem Mann zu vergeben? Sie musste seine Last ihm abnehmen. Er hatte die Last auf dem Gewissen und sie musste ihm sagen, du, ich vergebe dir. Ich spreche dich von deiner Schuld frei. Natürlich konnte diese Schuld zuerst nur Gott abnehmen. Aber es geht jetzt um diese zwischenmenschliche Beziehung. Auch an dem Ehepartner hatte der Mann ja gesündigt und deswegen musste die Frau ihm vergeben. So, es ist aber nicht damit getan, dass man jetzt einmal sagt, es ist dir vergeben. Das war für die Frau ein langer Prozess, bis sie ihrem Mann wirklich tief innen das vergeben konnte. Sie hat es ihm gesagt, jawohl, ich vergebe dir. Und doch hat sie noch lange zu kämpfen gehabt an dieser Situation und immer wieder wollten einmal trübe Gedanken, bittere Gedanken in ihr hochkommen. Ganz verständlich, ganz menschlich, wäre keinem von uns anders gegangen. Aber sie wusste, um Jesu willen muss ich meinem Mann vergeben und sie hat es getan. Und das bedeutete jetzt von diesem Tag an für sie, ich darf nicht mehr in negativer Weise von dieser Sache sprechen. Jetzt habe ich vergeben und die Sache darf nicht mehr aufs Butterbrot geschmiert werden. Nicht bei dem nächsten Ehekonflikt, der entsteht, wieder die ganz ollen Kamellen hochholen, wieder diese Sachen von vor ein paar Jahren wieder mit aufs Brot schmieren. Aber du hast mir doch das angetan. Das geht nicht. Sondern vergeben heißt, praktizierte Vergebung, dass ich eine Sache wirklich so vergeben habe, dass ich nicht mehr davon spreche. Ich formuliere das ganz bewusst so, nicht mehr davon sprechen. Nicht mehr dran denken, das werde ich nicht schaffen. Diese Frau, die wird bis an ihr Lebensende daran denken, was in diesen Jahren, den ersten Jahren ihrer Ehe passiert ist. Das wird sie nicht vergessen können. Und das verlangt auch niemand, dass man das vergisst. Aber ich beweise dann, dass ich etwas wirklich vergeben habe, meinem Ehepartner, wenn ich nicht mehr davon spreche, wenn ich es ihm nicht mehr aufs Butterbrot schmiere. Und ihr Lieben, an der Stelle müssen wir ganz ernst machen. Da müssen wir ganz ernst machen an der Stelle und das so genau nehmen. Vergebung heißt nicht mehr darüber sprechen. Das ist jetzt vergeben und das holen wir nicht mehr hervor. Das meint wirklich vergeben. Es fällt nämlich auf, dass in Konfliktsituationen immer wieder die Gefahr besteht, die schmutzige Wäsche zu waschen und diese Dinge, diesen Schnee von gestern wieder hochzuholen. Man zählt dann sehr leicht die Fehler des anderen auf, was er da mal falsch gemacht hat und da. Und das darf nicht sein. Dann geht es nicht weiter. Da muss, wenn das passiert, wenn das in eurem Bereich passiert, in eurer Ehe, wenn ihr merkt, ihr kommt wieder in Dinge, die eigentlich schon lange erledigt sind, dann müsst ihr Stopp sagen. Da muss einer der beiden Partner, der es zuerst merkt, der muss einmal mal laut Stopp sagen. Stopp, wir haben das doch vergeben. Und das darfst du jetzt nicht mehr aufs Butterbrot schmieren. Stopp. Einfach an der Stelle Stopp sagen. Darüber sprechen wir nicht mehr. Weil sonst ist keine Basis da. Sonst stehen die beiden immer wie im Sumpf und haben keinen Halt unter den Füßen. Und wenn sie treten wollen, geht's immer nur ins Weiche nach unten. Man braucht eine Basis. Und wenn die Basis die ist, du, vergebene Sachen kommen nicht mehr ins Gespräch. Die sind nicht mehr existent. Die kommen gar nicht mehr vor. Dann kann man über die Dinge sprechen, die neu angefallen sind und die wiederum vergeben. Das ist eine Basis, das ist ein Fundament. Da hat man am Boden unter den Füßen und sinkt nicht ständig weg im Morast. Sonst wird es uferlos. Aber vielleicht entsteht jetzt doch bei dem einen oder anderen unter uns die Frage, wie kann ich als Mensch mit meiner Veranlagung, wie kann ich zu einer solchen herzlichen und konsequenten Vergebung finden? Meinem Ehepartner gegenüber oder auch anderen gegenüber. Wie komme ich zu einer solchen herzlichen und konsequenten Vergebung? In der Bibel steht im Neuen Testament, gerade auch an Eheleute, vertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Jetzt das Entscheidende. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 13. Gleich wie der Herr, Jesus Christus, euch vergeben hat, so auch ihr dem Ehepartner, der Schwiegermutter, dem Kind, dem Arbeitskollege und. Wie Christus mir, so ich dir. In der Welt herrscht der Grundsatz, wie du mir, so ich dir. Aber unter Christen gibt es diesen Grundsatz nicht, sondern wie der Herr mir, so ich dir. Zwischenmenschliche Vergebung wird in der Bibel an die Erfahrung der Vergebung Christi geknüpft. Das bedeutet, wenn ein Mensch die Vergebung Jesu in Anspruch genommen hat für sich, dann weiß er, wie er anderen vergeben soll. Wenn er erlebt hat, wie Jesus ihm vergeben hat. Wenn er erlebt hat, wie er eines Tages mit schwerer Schuld zu Christus kam. Weil er in seinem Leben viel falsch gemacht hatte. Weil doch mancher dunkle Fleck auf die weiße Weste gekommen war, weil es schon in der Jugend angefangen hatte und manche Dinge schiefgelaufen waren, im Elternhaus Schuld auf sich geladen, in der beruflichen Umgebung versagt, vielleicht vor der Ehe manches daneben gegangen, in der Ehe Dinge daneben gegangen und dann kam ein Mensch mit seiner Lebensschuld zu Christus. Vielleicht warst du es, du kamst zu Christus und hast erfahren, wie er am Kreuz von Golgatha deine ganze Schuld getragen hat und wie du sie ihm geben konntest, wie ein altes Kleid, das du ausziehst am Abend, wenn es schmutzig ist. Und du hast es vor seinen Füßen abgelegt und hast von ihm die Vergebung empfangen, wie ein neues, ganz weißes Kleid. Und du konntest ganz neu anfangen mit Jesus. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft der Bibel, dass ein Mensch ganz neu anfangen kann, wenn er zu Christus kommt, einmal grundsätzlich und dann auch immer wieder neu. Und wer diese Erfahrung gemacht hat, der weiß, wie er mit den Fehlern und dem Versagen anderer umgehen kann. Gleich wie Christus mir, so ich dir. Und immer dann, wenn wir Probleme haben, anderen zu vergeben, dann haben wir nicht vor Augen, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Dann sind wir diesem Mann gleich, der von seinem Herrn eine Millionenschuld erlassen bekam und dann einen seiner Freunde würgte, weil er ihm 50 Pfennig schuldete. Diese Geschichte erzählt Jesus in Matthäus 18. Die wird der Schalksknecht genannt. Er hatte einen Millionenbetrag erlassen bekommen, 10.000 Pfund, umgerechnet heute ein Millionenbetrag. Und er brachte es nicht fertig, das umzusetzen in seinen Alltag. Er konnte seinem anderen die 50 Pfennige nicht erlassen. Er hat es nicht fertig gebracht, das umzusetzen. Und ihr Lieben, wir müssen diese Erfahrung, wenn wir sie gemacht haben, dass der Herr Jesus Christus auch unsere ganze Lebensschuld weggenommen hat, unendlich viel, was uns von Gott getrennt hat, umsetzen lernen in ganz kleine Münzen im Ehealltag, im Alltag mit unseren Kindern, mit Verwandten, Nachbarn und so weiter, mit allen Menschen. Das gilt es, in kleine Münzen umsetzen. Tritt etwas auf, verletzt mich der Ehepartner, dann sage ich mir, Christus hat mir so viel vergeben. Was habe ich ihm angetan? Wie habe ich ihn betrübt? Er hat mir so viel vergeben. Ich will doch jetzt meinem Partner das nicht nachtragen. Ich will ihm doch das jetzt nicht spüren lassen, sondern ich will es ihm sofort und gerne vergeben und es ihm auch sagen und es ihn in keiner Weise spüren lassen, dass ich daraus noch Kapital schlage. Wie gut ist es, wie schön ist es, mit einem Ehepartner zu leben, der vergeben kann. Ich hoffe, dass du einen Ehepartner hast, der vergeben kann, der aus dieser Vergebung Gottes lebt, aus der Vergebung Christi lebt und das so weitergeben kann. Es kann wirklich schief gehen. Es können schlimme Dinge passieren, auch in der Ehe. Es kann auch mal was ganz Gravierendes passieren. Aber es gibt eigentlich nichts, was passieren kann, was nicht zu vergeben wäre. Auch wenn mal einer der Partner ganz schwere Schuld auf sich lädt. Es sollte vergeben werden können. Aus der Vergebung Christi heraus. Bist du so einer? Kennst du die Vergebung Christi? Kannst du in deinem Alltag vergeben? Oder gibt es eine Stelle in deinem Leben, an der du verbittert bist? Wo du Bitterkeit im Herzen hast gegen irgendjemand, vielleicht gegen deinen Partner? Dann wäre es ganz wichtig an der Stelle, dass du dich da nicht gewöhnst, sondern dass du das aufarbeitest mit dem Betreffenden und sagst, Herr Jesus Christus, du hast doch am Kreuz so viel für mich getan, das will ich umsetzen und weitergeben an dieser konkreten Stelle. Lass mich zum Schluss noch ganz kurz ein drittes anschneiden. Das ist wirklich nur noch ein kurzes Gebiet, nämlich die Konfliktvermeidung. Schaut, mit den Konflikten in der Ehe verhält es sich so wie mit unserem Müll, den wir produzieren. Wie heißt da die Devise für umweltbewusste Bürger? Müll vermeiden ist besser als Müll entsorgen. Das kriegen wir ja jetzt immer wieder gesagt und eingebläut. Müll vermeiden ist besser als Müll entsorgen. Konflikte vermeiden ist 100-mal besser als Konflikte bewältigen müssen später. Darum ist natürlich das Erstrebenswerte für uns, Konflikte erst gar nicht aufkommen lassen, möglichst vermeiden. Wie können Konflikte in der Ehe vermieden werden? Das erste ist gegenseitiges Verständnis. Ich muss den anderen kennen. Ich muss bemüht sein, ihn wirklich kennenzulernen, wie er denkt, wie er fühlt, wie er reagiert, in seiner ganzen Person, wie er einfach geprägt ist, mit all dem, was ihn ausmacht. Ihn kennenlernen, ihn annehmen, wie er ist. Der Bundeskanzler, ehemalige Bundeskanzler Adenauer hat einen originellen Satz gesagt. Er hat gesagt, jeder ist, wie er ist und andere gibt's keine. Andere gibt's keine. Jeder ist so, wie er ist. Und deswegen muss er auch den Partner so annehmen, wie er ist. Und dann kann ich mich in ihn einfühlen. Dann weiß ich, was ihn betrübt. Dann weiß ich, was ihn verletzt. Ich weiß, was ihn ärgert. Aber ich weiß auch, was ihn freut, was ihn fördert, was ihm gut tut, was ihm weiterbringt. Und darum ist das Verständnis für den anderen so wichtig. Ihn wertschätzen, so als Mensch, wie er ist. Ich glaube, das ist etwas vom Wesentlichsten, den Partner schätzen. Immer da, wo Konflikte auftreten, gerade auch massive Konflikte in der Ehe, da stellt man fest, dass sich die beiden Partner nicht mehr schätzen, dass sie die Wertschätzung verloren haben. Wie hat man sich geschätzt am Anfang in der Zeit vor der Ehe, in der Zeit der Verliebtheit? Wie hat man sich geschätzt? Man hätte Bäume ausgerissen, Man wäre kilometerweit gefahren und man hätte alles Mögliche auch finanziell füreinander getan und so weiter. Und man verliert manchmal die Wertschätzung, dass wir da immer wieder neu uns zeigen lassen, was der andere bedeutet, dass er uns wichtig wird, dass er uns die wichtigste Person ist, die wir kennen, hier auf dieser Erde unter den Menschen. Also die Wertschätzung nicht verlieren, den anderen wirklich so verstehen, wie er ist. Ein zweites, seine eigenen Schwächen realistisch einschätzen. Nicht die Schwächen des Partners, ich meine jetzt die eigenen Schwächen realistisch einschätzen lernen. Das wird mir helfen, Konflikte zu meiden, zu vermeiden. Warum? Wenn ich meine eigenen Schwächen realistisch sehe, dann weiß ich, dass ich auf der Hut sein muss, dass ich auch ein Konfliktverursacher bin. Nicht nur der Partner, nicht er ist an allem schuld, sondern ich habe doch auch meinen Teil dazu beigetragen. Vielleicht habe ich mehr Schuld als der andere. Darum, wenn ich wachsam gegen mich selbst bin, dann werde ich manche Konflikte vermeiden. Wenn ich weiß, ich bin auch so ein Egoist erster Güteklasse und bei mir geht's oft auch ich am ichsten, und wenn ich das einfach merke, ich muss aufpassen, ich muss auf der Hut sein, ich muss meine eigenen Schwächen realistisch einschätzen. Und ein drittes und letztes heute Abend, miteinander beten. In Klammern, reden. Miteinander beten können natürlich nur zwei gläubige Ehepartner, zwei, die Jesus kennen, die an Gott glauben, die mit ihm den Weg gehen. Die können zusammen beten, die haben dieses große Vorrecht, als Ehepaar zusammen zu beten. Andere können wenigstens miteinander reden, das ist auch schon etwas wert. Aber miteinander beten ist mehr. Die Bibel sagt an Eheleute, es gibt ein Appell in der Heiligen Schrift an Eheleute im 1. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 7. Euer gemeinsames Gebet darf nicht gehindert werden. Schreibt Petrus, der war verheiratet, der hatte eine Schwiegermutter. Petrus schreibt, euer gemeinsames Gebet darf nicht gehindert werden. Er hat gewusst, dass es da immer wieder Dinge geben wird, die die Ehepartner auseinandertreiben will, so dass sie das gemeinsame Gebet aufgeben. Manche haben es gar nie angefangen, aber manche geben es auch auf in der Konfliktphase. Wenn du es aufgegeben hast, fang es wieder an. Das gemeinsame Gebet der Ehepartner, das ist eine ganz wichtige Möglichkeit der Konfliktvermeidung. Da werden ganz viele Dinge entschärft im gemeinsamen Gebet. Da werden ganz viele Dinge einfach erst gar nicht auftreten, wenn Ehepartner zusammen beten. Und darum möchte ich euch an der Stelle wirklich ganz herzlich ermutigen. Probiert es, beginnt es, wenn es bisher noch nicht der Fall war. Betet miteinander als Ehepartner, macht man die intimsten Dinge zusammen. Warum kann man nicht auch zusammen beten? Warum kann man sich nicht auch im Gebet öffnen voreinander und vor Gott treten? Das wird die Ehe wirklich beleben und das wird Konflikte vermeiden helfen.